Hallo, ich bin Gabi Fahrenkrog und heute hier für Bipfunk und spreche mit Dennis Kranz aus der Stadtbibliothek Rostock. Wir haben uns verabredet, mal miteinander zu podcasten, weil wir eben beide podcasten und beide fast zeitgleich damit angefangen haben.
Genau, ja.
Ja, insofern ist das ein spannendes Projekt, was wir hier gerade veranstalten, finde ich. Dennis, magst du noch was sagen?
Ja, also ja klar, also das ist echt lustig. Du hast deinen Bipfunk ja ein bisschen, ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später angefangen oder so. Und habe ich das gesehen, dass diesen Podcast existiert. Hatte ich dich noch angeschrieben, wer steckt denn dahinter? Stimmt. Das fand ich ja, und dann hast du geschrieben, ja, ich bin das, ich mache das hier, diesen Podcast. Das fand ich ganz lustig. Und ich hatte dann vorher mit Lukas ja schon länger die Idee mit Lukas Oppheiden, muss ich sagen, der Medienpädagoge der Stadtbibliothek in Minden, mit dem ich den Edufunk, nicht Edufunk, den Edothek mache. Und wir hatten schon seit so ein halbes Jahr die Idee, diesen Podcast zu produzieren, weil wir halt uns auch viel über Medienpädagogik ausgetauscht haben in dem Bereich, in Bibliotheken. Und dann haben wir gesagt, irgendwie müssen wir da eine Plattform finden, wo wir uns auch austauschen können, auch vielleicht mit anderen, weil es halt echt schwierig ist, die Leute darum zu finden. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Podcast dazu, wo wir so ein bisschen auch mal Gäste einladen, die aktiv Medienpädagogik in Bibliotheken betreiben. Vielleicht auch mal mit anderen Bibliotheksmitarbeiterinnen. Und jetzt sind wir demnächst bei Folge 3 und mal gucken, wohin das dann die Reise damit geht.
Mhm, genau. Ihr habt halt den Themenschwerpunkt so ein bisschen auf Medienpädagogik, weil ihr dadurch, dass ihr beide Medienpädagogen seid, das ist total naheliegend. Medienpädagogen in Bibliotheken, muss man ja dazu sagen. Und bei mir ist es so, dass ich also schon lange eigentlich podcasten möchte und es eben sehr naheliegend war, was zu Bibliotheken zu machen, weil ich komme ja selber aus dem Bibliotheksumfeld und ich glaube, das ist wohl der Bereich, in dem ich mich am besten auskenne. Und die Frage war immer für mich, setze ich auch so einen klaren Fokus auf irgendein bestimmtes Thema oder mache ich es eher breit? Und ich habe mich natürlich dann dafür entschieden, es eher breit aufzustellen, weil ich tatsächlich glaube, dass Bibliotheken so vielfältig sind, dass es sich lohnt, mal mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu sprechen, um deutlich zu machen, was verbirgt sich eigentlich hinter bibliothekarischer Arbeit? Was tun die Menschen, die da arbeiten eigentlich? Und wer ist das? Das finde ich persönlich total spannend. Also ich lerne ja auch ganz viel dabei. Und zum anderen glaube ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, um die Arbeit von Bibliotheken und die Menschen eben in den Bibliotheken mal bekannt zu machen. Das war so ein bisschen die Motivation.
Ja, ähnlich war es auch bei uns. Also weil viele Bibliotheken oder das Bibliothekswesen, sage ich mal eher, in Medienpädagogik ja unterschiedlich definiert und auch unterschiedlich sieht. Und das war für uns spannend, mal zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, wenn zwei Medienpädagoginnen so einen Podcast dann machen, weil die Definition, wie gesagt, anders unterschiedlich ist und nicht auch der Medienbegriff an sich in Bibliotheken ein anderer ist als der in der Medienpädagogik. Mhm. Und da gibt es immer auch ein großes Konfliktpotenzial. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil eigentlich unterscheidet sich es nicht so extrem, aber gibt da schon Unterschiede, weil wir das Buch zum Beispiel nicht so als Thema natürlich nicht haben, weil wir um andere Medieninhalte sozusagen, über andere Medieninhalte sprechen. Und das ist halt dieser große Konfliktfaktor, der da immer auftritt. Und wir versuchen das halt so ein bisschen zu erklären, warum das so ist. Und das läuft bisher ganz gut, wie gesagt. Und man muss halt sehen, dass man, wenn man so einen Podcast selber noch machen will, irgendwann mal, vielleicht, es machen ja viele Bibliotheken auch selbst einen Podcast. Ich habe ja mal so ein bisschen was nachgeguckt gehabt, was es so gibt. Es gibt leider nicht viele. Es gibt so eine Handvoll oder so.
Immerhin.
Selbst einen Podcast machen. Teilweise technisch ein bisschen schwierig, sich anzuhören. Teilweise aber auch gute, produzierte, sehr, sehr gute, vorzeigbare Podcasts, die man sich anhören kann und vielleicht sogar sollte, wenn man sowas selber mal machen will. Aber leider gibt es da noch nicht so viel. Das wundert mich so ein bisschen, weil Podcasting ja gerade nicht wieder ein Riesentrend ist. Wir hatten ja schon mal irgendwie in den 2000er Jahren davor ja schon mal einen Riesentrend damit, aber jetzt ist es ja jetzt etwas, was irgendwie jeder, es gibt zu jeder Nische gibt es einen Podcast.
Ja.
Von Kochen bis hin zu, keine Ahnung, bis zu Geisterschlössern, versteckte Orte irgendwo, Escape Room Podcast. Es gibt sogar einen es gibt sogar so einen Podcast, der nur ein paar Sekunden läuft und dann irgendwelche Geräusche laufen. Und der ist auch extrem erfolgreich.
Ich finde es
super. Also, macht irgendwelche Geräusche. Also es gibt die verschiedensten Sorten und Arten von Podcasts.
Genau. Ich finde es, also genau das ist, macht den Reiz an Podcasts aus, finde ich, dass sie so vielfältig sind und dass du genau mit deinem Nischenthema dann auch die Hörer und Hörerinnen findest, die sich dafür interessieren. Ich finde es total reizvoll und ich glaube, das ist auch etwas, was man den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ans Herz legen kann, wenn sie vielleicht Angst haben, ach, interessiert sich eh keiner dafür, was wir zu sagen haben. Doch. Also ich glaube, man muss ein paar Dinge beachten, aber es werden sich ganz sicher Hörerinnen und Hörer finden, die auch dein spezielles Thema irgendwie gut finden und dass sich die Podcasts dann regelmäßig anhören.
Ja, vielleicht sollte man auch auf so Portalen sich mal ein bisschen informieren. Es gibt den Sendegate zum Beispiel. Das ist ein großes Podcast-Forum, sage ich mal, wo man ganz viel Informationen finden, teilweise ein bisschen zu spezifisch vielleicht auch, aber es gibt da Podcast-Patinnen, die sozusagen auch Menschen unterstützen dabei, wie man Podcast dann macht. Teilweise sehr unterschiedliche Menschen, die selbst Podcasting betreiben und da immer gerne ein Ohr haben, um zu helfen. Also es ist, man kann da eine Frage stellen und man kriegt da innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten später dann auch eine Antwort. Also das kann ich sehr ans Herz legen. Was gibt's noch? Es gibt verschiedene Plattformen natürlich, also wo man sowas hosten kann, aber das ist vielleicht noch ein bisschen zu technisch, aber ansonsten gäbe es da verschiedene Plattformen. Wenn man wirklich, also was ich vielleicht noch nicht empfehlen kann, aber zumindest zum Ausprobieren, es gibt Anchor FM, da kann man kostenlos oder kostenfrei seine Podcasts hosten und auch relativ einfach Möglichkeit, oder hat eine relativ einfache Möglichkeit, mit einem Smartphone einen Podcast zu produzieren. Mhm. Also auch mit mehreren Leuten zusammen. Ja. Das heißt, man braucht nur zwei Smartphones und kann dann mit einer App gemeinsam einen Podcast produzieren. Funktioniert, wie gesagt, ganz gut. Man wird auch dann überall gelistet, wo man das möchte, bei Spotify, bei Deezer, bei keine Ahnung wo, bei iTunes, bei Google. Es gibt ja verschiedene Dienste, wo man seinen Podcast eintragen kann. Und das macht das System relativ automatisch. Also das ist ganz nett. Man bekommt dann auch ein Podcast-Feed. Vielleicht sollten wir Feed erklären. Das ist so eine Art Liste, wo dann alle Podcasts sozusagen untereinander, also alle Podcast-Folgen untereinander sozusagen angezeigt werden, die man dann mit einem Podcatcher sozusagen ein Programm, um die Podcast-Folgen herunterzuladen und auch die Podcasts zu abonnieren, nutzen kann.
Ja.
Und mehr braucht man eigentlich nicht. Ich sehe leider manchmal, dass Bibliotheken Podcasts produzieren, aber dann nicht die Möglichkeit besteht, die zu abonnieren. So, das macht es ein bisschen schwierig, die dann auf einem Endgerät, wie auf einem Smartphone oder so, dann unterwegs zu hören. Deswegen wäre es schön, wenn er abonnierbar wäre, um ihn halt auch wirklich überall hören zu können. Ne?
Wir sind schon ganz schön tief in die Technik eingestiegen.
Genau.
Vielleicht fangen wir ein bisschen früher nochmal an.
Gerne.
Und dann mich tatsächlich mit der Frage, warum Bibliotheken das überhaupt tun sollten, warum sie sich überhaupt damit befassen sollten, einen eigenen Podcast möglicherweise zu produzieren.
Also die Frage ist natürlich, was möchte ich da überhaupt erstmal besprechen? Möchte ich nur über die Bibliotheksthemen beziehungsweise über die Bibliothek selbst einen Podcast machen? Was vielleicht auch viele machen. Oder möchte ich da weitergehen thematisch? Also Bibliothek hat ja so viele Medien und auch Themen an sich. Theoretisch könnte man ja über alles reden.
Richtig.
Also selbst ein Filmpodcast ginge. Also wäre alles möglich. Das ist halt die Frage. Und ja, wie oft möchte ich das produzieren? Wie lang soll das denn eigentlich sein? Das ist halt auch immer die Sache. Die sind aber meistens relativ kurz, was ich so bei Bibliotheken sehe. Also mein Appell ist, traut euch gerne mal ein bisschen auf Länge zu gehen, weil das viel, viel mehr Möglichkeiten bieten, weil ein Podcast kann man auch unterbrechen. Also ich muss mir nicht die ganze Zeit anhören, ich kann ihn auch unterbrechen.
Ja, und vielleicht einfach den Mut haben, es so lange oder auch so lange laufen zu lassen, bis man sagt, okay, ich glaube, das Thema ist jetzt erschöpft.
Genau.
Das kann man ja auch machen. Also
Genau, weil ich kenne halt viele, die machen so nur 10-Minuten Geschichten. Das ist ein bisschen schade, weil da immer dann Thema angesprochen wird und ist schon vorbei. Mhm. So, und ich denke, das hättet ihr jetzt auch eine halbe Stunde besprechen können oder eine Dreiviertelstunde besprechen können. Das ist das eine. Dann ist die Frage, mit was möchte ich das produzieren? Also, was brauche ich dafür überhaupt? Genau. Also, das ist auch die Frage, hat man vielleicht sogar schon was? Also, es gibt ja Bibliotheken, die durchaus Anlagen haben für Veranstaltungen. Kann ich die Mikrofone davon benutzen zum Beispiel? Das kann man sich mal angucken. Oder was brauche ich dann, wenn ich das wirklich intensiv betreiben will? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, einmal Anchor, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Smartphone zu produzieren. Oder man holt sich dann wirklich Mikrofone und Mischpult, um dann einen Podcast mit Software zu produzieren. Das geht alles. Die Frage ist halt, wie groß will man das erstmal anfangen oder will man einfach nur erstmal anfangen? Ne?
Ich würde auch da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil was, glaube ich, auch angesprochen werden muss, ist, dass es ja einfach auch Zeit kostet, also dass man Personal dafür freistellen muss.
Definitiv.
Es braucht jemand, der sich in die Technik einarbeitet, es braucht jemand, der sich ein Konzept überlegt. Mindestens eine Person muss das tun und das ist schon zeitaufwendig. Also da muss man sich darüber im Klaren sein, dass es eigentlich nicht nebenher noch zu machen ist. Also da muss man.
Und vor allem muss ich auch einen entscheiden, vors Mikrofon zu gehen.
Ja, gut,
aber das ist auch eine sehr, 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 sehr schwierige Schwelle manchmal. Also ich kenne das mit Kindern und Jugendlichen, die teilweise nicht Angst haben, aber erst komisch finden, sich erstmal selber zu hören. Mhm. Das kenne ich auch von Erwachsenen. Mhm. Und das ist echt so eine Schwelle, ans Mikrofon zu gehen und sich selber auch mit zu sprechen, ja, und auch frei zu sprechen, nicht unbedingt frei, man kann es ja aufschreiben, aber irgendwie sich so frei zu artikulieren zu können und dann mit einem Gesprächspartner zu reden oder so, das ist nicht einfach.
Das stimmt, also ich kenne das auch, also mit dem Sprechen ins Mikro habe ich nicht so Probleme, aber ich gehe zum Beispiel nicht gerne vor die Kamera.
Also ja, okay, das kenne ich, ja genau, also ich sag mal so, vom Mikrofon sieht man ja einen nicht.
Genau.
Podcast ist ja nicht unbedingt Video. Also gibt es zwar auch, aber machen wir beide jetzt ja gerade auch nicht.
Nee.
Aber das ist immer etwas, was spannend ist.
Was ich, glaube ich, als Tipp noch mitgeben würde, wenn Leute unsicher sind, wie sie klingen, ob das überhaupt gut rüberkommt, tatsächlich ein paar Testaufnahmen zu machen und es auszuprobieren und vielleicht auch also seine eigene Stimme mal zu hören und möglicherweise nachzujustieren an der einen oder anderen Stelle, wenn man merkt, ja, da sage ich irgendwas in jedem zweiten Satz, das sollte ich mir vielleicht nochmal überlegen, ob das so gut rüberkommt. Oder, also ich habe ein M-Problem zum Beispiel, das weiß ich. Ich arbeite dran, aber naja, das wird dir halt nur deutlich, wenn du dich selbst auch mal hörst. Das hat man ja im Alltag nicht.
Genau, vor allem, wenn du dich live über das Mikrofon hörst. Mhm. Das ist am Anfang sehr, sehr komisch. Das habe ich jetzt auch gerade. Also ich höre mich selber, wenn ich aufnehme. Mhm. Das mögen manche auch nicht. Also aber das ist etwas, es ist wichtig, um halt auch das zu hören, was man eigentlich auch in der Umgebung hat. Weil sonst kann dir passieren, dass dir irgendwie in der Straße irgendwie die Feuerwehr irgendwie trotz geschlossenem Fenster auf der Aufnahme drauf ist. Das wäre ein bisschen schade. Das hörst du dann halt dann mit.
Ja.
Ne? Das ist halt so eine Sache. Deswegen macht es Sinn, halt auch einen Kopfhörer zu haben oder irgendeinen Kopfhörer oder Headset zu haben, um das auch wirklich das zu hören, was man da spricht. Ist zwar am Anfang ein bisschen seltsam, aber es ist sehr, sehr sinnvoll.
Ja, genau. Also selbst mal testen, wie das klingt, wenn man ins Mikro spricht und dann natürlich sich mit der Technik vertraut machen. Das ist ja der nächste Schritt. Wenn man weiß, was man machen möchte und sich das zutraut und Lust dazu hat, dann ist das die Technik ist die nächste Hürde sozusagen, wenn man sich nicht schon auskennt. Also ich kann das ja jetzt aus eigener Erfahrung auch sehr gut nachvollziehen. Das erledigt sich nicht von alleine. Man muss sich da wirklich ein bisschen reinarbeiten. Das geht nicht anders. Aber es bringt halt auch Spaß. Also das möchte ich den Leuten unbedingt mit auf den Weg geben, weil ich finde es total toll. Du hast am Ende ein Produkt, was Spaß bringt. Deswegen macht man es ja.
Genau.
Und wenn man Interviews, also wenn man Podcasts mit Gesprächspartnern macht, ist es halt auch immer irgendwie total lehrreich, finde ich.
Das kommt ja, noch definitiv, dazu. Man lernt immer was. Ja, ja, also auch von dem Gesprächspartner, ne? Also es ist das Spannende dabei. Und man kann ja auch mit mehreren Leuten reden, genau. Auch über Entfernungen. Wir sitzen ja nicht in einem Ort gerade, also von daher kann man das auch sehr, sehr gut über Entfernungen machen, wenn man nicht unbedingt, wenn man unbedingt jemanden einladen möchte, mit dem man sprechen will.
Das also, stimmt.
Das geht alles, wenn man will.
Stimmt. Vielleicht können wir vielleicht nochmal sagen, ich sitze im Moment, ich bin im Urlaub, ich sitze im Wendland, mitten auf dem Land,
okay.
Sozusagen im Nirgendwo. Es ist sehr schön hier.
Ich sitze noch in Rostock, ist gut. Ich sitze in Rostock und ist ganz schön weit weg. Also wenn wir uns jetzt treffen würden für dieses Gespräch, dann wären wir mal ein bisschen unterwegs.
Allerdings.
Ja, mindestens 2-3 Stunden wäre ich bestimmt auch unterwegs. Genau. Also von daher ist es schon ganz gut, dass wir das online machen können und nicht irgendwie da rumfahren müssen. Genau. Oder teure Technik haben müssen, also ja. Um das umzusetzen.
Genau, also man muss sich halt überlegen, was man machen möchte, was für Technik man nutzen möchte. Mhm. Und das Gute ist, es gibt für alle Fälle mittlerweile wirklich gute Technik, um zu podcasten.
Genau, und auch relativ einfach. Also was wir jetzt hier gerade benutzen, sage ich mal, ist ein bisschen schwierig, würde ich nicht sagen. Man muss sich ein bisschen einarbeiten. Also wir nutzen hier Ultraschall unter anderem, also das ist eine Schnittsoftware, und StudioLink. Das macht uns gerade diese Möglichkeit, dass wir miteinander über Entfernung reden können. Das ist etwas, was ich schon seit, lass mich lügen, bestimmt schon 5-6 Jahre benutze, weil ich hatte vorher auch einen anderen Podcast noch. Und da hatten wir auch einfach keine Möglichkeit, weil mein Kollege saß in Hamburg und ich da zu der Zeit noch in Merseburg, wo ich studiert hatte. Mhm. Und es ging einfach, wir wollten irgendwie Podcast machen, wie machen wir das sinnvoll? Und wir haben halt nichts gefunden, was irgendwie so gut klingt, dass man es sich auch anhören kann. Mhm. Weil ich hatte meine erste Gehversuche mit Skype.
Oh ja.
Ich würde euch nicht raten, produziert keine Podcasts mit Skype, das klingt nicht toll. Es macht auch mit demjenigen, die mir das macht, auch keinen Spaß, weil man teilweise echt wie schlimmer als Telefon klingt. Also es macht wirklich keinen Spaß da, was der Energie reinzustecken. Wir hatten da viel ausprobiert, aber das war ganz schlimm. Allererste Folge mit Skype produziert und danach sind wir auf StudioLink gewechselt, weil es einfach echt unterirdisch geklungen hat. Also.
Genau, und StudioLink selbst ist total einfach zu bedienen. Also so richtig super einfach, finde ich.
Ja, also ich sag mal so, es gibt ja mehrere Versionen. Also es gibt ja diese ausführbare Version, die man sich herunterladen kann, die man einfach anklickt. Die geht mit jedem Betriebssystem. Das Spannende eigentlich daran. Man klickt das einfach an und dann geht ein Browserfenster auf, also Opera, Chrome, Safari, was auch immer, geht dann auf. Und dann hat man eine schöne Oberfläche. Was heißt schöne Oberfläche? Aber eine Oberfläche, die relativ einfach ist. Es gibt eine ID-Fenster sozusagen, wo man dann einfach eintragen kann, die Nummer eintragen des Gegenübers. Also ist nichts anderes, als wenn man bei Skype irgendjemanden hinzufügt. Mhm. Also nichts anderes ist das. Und dann kann man miteinander eine Verbindung aufbauen. Und mehr braucht man eigentlich erstmal nicht. Man braucht noch nicht mal die Software, also nicht mal die Schnittsoftware, weil man mit der Software selbst von StudioLink auch aufnehmen kann. Es gibt einen Record-Button und dann nimmt man die ganze Geschichte auf mit dem anderen gegenüber. Genau. Mehr braucht man gar nicht wissen. Muss also halt nur die Mikrofone einstellen, dass sie nicht zu laut sind, dass wir nicht übersteuern, und ansonsten kann man damit aufnehmen.
Genau, im Grunde genommen ist es klassische Voice-over-IP-Software, nur eben das mit einer Aufnahmefunktion.
Genau.
Genau, also wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen.
Ja. Genau, wir müssen aber natürlich auch sagen, dass man, wenn man das ein bisschen mehr nutzen will, die Verbindung selber ist kostenfrei, wenn man das ohne feste, also es gibt IDs, das sind diese Nummern, also diese Benutzernamen sozusagen, den ich dann habe, der ist dann generiert, wenn ich das Programm starte. Die muss ich dann austauschen. Wenn ich eine feste haben will, muss ich das halt bezahlen. Aber ansonsten kann man es erstmal, um es erstmal nutzen zu wollen, um auszuprobieren, auch natürlich so benutzen.
Ja, ja, genau.
Das ist das Schöne dabei, dass die Software ist Open Source, also der Code ist frei und man kann ja sich da auch noch mal ein bisschen rum experimentieren. Aber ansonsten ist das erstmal kostenfrei nutzbar. Mhm.
Genau.
Ja, also das ist das erstmal so. Also klar, es gibt verschiedene Arten und Formen, einen Podcast zu produzieren. Vielleicht, wenn man sich noch andere Hilfe holen will. Ich habe ja fast 10 Jahre Radio gemacht. Deswegen ist auch meine Affinität so zu Podcasting eigentlich auch da.
Klar.
Deswegen habe ich auch dieses Equipment hier an meinem Schreibtisch mit einem Mischpult und einem Mikrofon und so weiter. Und wenn man das wirklich, also nicht jetzt Podcasting selbst, sondern vielleicht Radio machen, das ist ja nicht weit weg, ist ja nur eine andere Form der Verbreitung übers Internet, dann kann man auch sich mal überlegen, ob man nicht, wenn man einen Bürgersender oder Bürgermedium bei sich in der Stadt hat, das mal zu kontaktieren. Denn die geben nämlich Radio-Workshops. Und das halt für alle Bürgerinnen und Bürger. Und das ist halt das Spannende, dass man da halt auch Unterstützung hat, um sowas zu erlernen. Natürlich werden die jetzt nicht die expliziten Sachen zeigen, wie man einen Podcast verbreitet und so weiter, aber sie werden zumindest die technische Ebene, also die wichtigste technische Ebene, um Sachen selber zu produzieren zu können, zeigen.
Ja.
Und das ist eigentlich auch das Hauptgeschäft, was man hier eigentlich macht, das hochzuladen und so ist ein kleinerer Teil. Das Schneiden und wirklich dann Kapitelmarken, das sind ja diese einzelnen Marken an den Zeiten, die man dann hat bei den Aufnahmen, ist eigentlich die meiste Arbeit. Die Produktion. Das Hochladen irgendwo geht relativ schnell, wenn man eine gute Internetverbindung hat. Aber das Produzieren selber sollte man sich irgendwie vielleicht von denen, die gibt's ja nicht ganz überall, aber fast deutschlandweit, vielleicht mal zeigen lassen. Oder einen Workshop mit dem zusammen machen, mit mehreren Kolleginnen. Also das wäre eine Möglichkeit. Das Spannende ist ja dann, das hatten wir ja vor dem Vorgespräch auch, man könnte ja dann auch überlegen, ob man nicht bei dem Sender, wo man das gelernt hat, dann gemeinsam eine kleine Sendung zu machen. Also auch den Podcast nicht nur online zu verbreiten, sondern auch wirklich über eine Frequenz dann über UKW auszustrahlen.
Genau.
Die Möglichkeit gäbe es. Und ich glaube, eine bessere Öffentlichkeitsarbeit kannst du gar nicht haben, also um Veranstaltungen und Co. zu bewerben.
Das stimmt. Genau. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch, da hatte ich es schon erzählt. Ich finde ja auch die Idee total reizvoll, dass man Radio aus der Bibliothek macht.
Also, oh ja. Ne, das ging sogar mit StudioLink. Als ich beim Sender noch gearbeitet habe, ich habe beim Bürgersender in Niedersachsen gearbeitet und da haben wir StudioLink benutzt, um Live-Übertragungen zu machen. Auch das geht. Das heißt, man muss noch nicht mal viel Technik haben, man braucht nur diese Software und kann dann in sehr hoher Qualität Live-Übertragungen machen. Mhm. Also zum Sender hin, ja? Also man braucht jetzt nicht irgendwie teure Übertragungstechnik, sondern das geht damit.
Das stimmt.
Und das haben wir gemacht bei verschiedenen Veranstaltungen und so. Und es klang echt so, als wäre derjenige dann vor Ort bei mir. Also es ist schon spannend, wie das so funktioniert.
Mhm.
Und Bürgersender wäre halt eine tolle Möglichkeit, das zu lernen. Klar gibt es natürlich auch andere Workshops irgendwie bei anderen Anbietern und Co., aber das Schöne ist, bei Bürgermedien teilweise sind die Workshops kostenfrei oder sie kosten eine minimale Gebühr, also die wirklich auch handhabbar ist. Ne?
Und sie sind vor Ort, das ist natürlich auch ein Vorteil.
Ja.
Ne? Das kann man, also das kann, lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Es ist schon netter, wenn du jemanden hast, den du auf kurzem Wege erreichen kannst, vielleicht auch wenn du noch irgendwelche technischen Fragen hast oder so. Das ist doch was anderes, als wenn du einen Workshop belegst und der Dozent, die Dozentin, dann einfach weg ist.
Und man kann sich auch die Software leihen, ne? die Hardware leihen. Ja. Man kann sich das Aufnahmegerät dann auch ausleihen, um Interviews irgendwie draußen zu führen und sonstiges. Also es ist schon toll, da einfach auch die Infrastruktur nutzen zu können. Man kann die Studios benutzen, es gibt da viele auch Live-Sendungen und zu machen und vor allem Telefoninterviews zu führen. Das ist auch nicht immer so technisch einfach. Das geht da auch vor Ort. Ja, also die ganze Infrastruktur ist dann halt nutzbar, die man sonst vielleicht gar nicht nicht selber hätte. Ich würde ja nicht auf die Idee kommen, in der Bibliothek ein Radiostudio einzubauen.
Warum nicht? Also
ja, könnte man auch, aber
ein bisschen groß denken. Naja, ich Du hattest ja schon erzählt, auch in dem Vorgespräch. Ich habe das ja erlebt letztes Jahr, als ich in Boston war, in der Boston Public Library ist. Mhm. Und tatsächlich der lokale Radiosender hat da ein Studio. Und die senden einmal die Woche aus der Bibliothek. Was ich, also mich hat das sehr fasziniert. Ich war wirklich hin und weg davon. Ich finde es eine tolle Idee und auch nochmal eine andere Art, sich zu präsentieren als Bibliothek. Also, ne, dass du erreichst ja nochmal andere Menschen damit, als die, die man so üblicherweise erreicht mit den eigenen Dienstleistungen und dem Service.
Definitiv. Also du hast da echt vor allem eine Klientel, die du, ja, wie du sagst, nicht sonst erreichen würdest. Und du hast einen großen Spielraum an Möglichkeiten. Mhm. Also ich, vielleicht, was ich vielleicht nicht machen würde, sind Veranstaltungen anzukündigen, weil man einen Podcast ja überall unterschiedlichen Zeiten hören kann. Also ja. Es macht irgendwie dann keinen Sinn, Veranstaltungen anzukündigen, aber über Veranstaltungen zu sprechen, die man gemacht hat zum Beispiel, oder mit Autoren zu sprechen von der Lesung oder so, das wäre auch noch eine Option. Oder man könnte mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch, natürlich auch die Bibliothek so ein bisschen vorzustellen, was machen wir da eigentlich? Mhm. Wie funktioniert der Beruf des Farmis oder was auch immer? Es gibt ja viele Möglichkeiten, da Themenfelder abzudecken. Also
ja.
Also theoretisch ist es unendlich.
Genau. Ich würde auch, wenn Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, naja, aber worüber soll ich denn sprechen? Dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, naja, was interessiert dich am meisten? Und wenn es dich interessiert und du begeistert darüber sprechen kannst, vielleicht sogar mit anderen, dann würde ich sagen, ist das schon ausreichend, zumindest für den Start. Man kann das ja auch weiterentwickeln. Na, wenn man mehr Routine hat, kann man ja auch sagen, gut, das Thema, mit dem ich ursprünglich mal begonnen habe, das ist jetzt so ein bisschen erschöpft. Ich wende mich jetzt anderen Themen zu und entwickle insgesamt den Podcast auch weiter, wie auch immer. Das kann man ja dann überlegen, wenn man irgendwann mal so weit ist. Aber grundsätzlich denke ich, jedes Thema, was den Menschen interessiert, der es macht, ja, ist das Richtige.
Genau, und man kann ja dann auch darüber überlegen, Lesungen aufzunehmen, was natürlich rechtlich immer ein bisschen schwierig ist, aber das wäre auch eine Möglichkeit, um zu sagen, wir stellen auch unsere Lesungen bereit, das auch einige machen, das habe ich auch gesehen, ich glaube in Stuttgart oder so macht man das teilweise, dass man dort die Lesungen auch herunterladen kann. Man macht einen Livestream. Also auch das geht mit StudioLink hier. Man kann Livestream auf einmal auf einen Button klicken, dann ist man live, hat einen Livestream offen. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass man irgendwelche Diskussionsrunden dann live sendet, auch ins Internet raus, ja, ohne dass man sich irgendwie große Gedanken machen muss, dass man da irgendwas braucht, sondern das bringt ja alles dieses Programm hier mit. Aber ne, also das ist die Vielschichtigkeit ist echt groß. Also ob ich da jetzt meine Lesungen oder meine Diskussionsrunden hochlade, spielt dann auch keine große Rolle mehr dann. Also das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Mhm. Die Frage, die sich ja natürlich aufdrängt jetzt, warum sollten Bibliotheken das machen? es ist die Frage, wird ja dauernd gestellt. Warum sollte ich mir die Mühe geben? Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Welches Ziel verfolgen wir damit? Was habe ich davon und was hat die Bibliothek davon? Das sind halt die Fragen, die einem ja dauernd begegnen, wenn man über solche Themen spricht. Mhm. Weil klar, es muss halt Personal dafür bereitgestellt werden. Es muss Raum gegeben werden für solche Formen von Öffentlichkeitsarbeit, was es ja letztlich ist. Das muss man gut begründen. Häufig ist es so, ne? Dass die Leitungen nicht sagen, ja klar, mach doch, wenn du Spaß dran hast. Sondern die wollen genau wissen, warum, was bezwecken wir damit, was erreichen wir damit im Zweifel.
Also Öffentlichkeit ist natürlich einer der großen Faktoren dabei. Also nicht nur, die Frage ist halt, ob man damit Nutzerinnen gewinnt. Ich würde das nicht unbedingt machen, um Nutzerinnen zu gewinnen, sondern halt einfach auch die Themen, die ich dort habe, bisschen in den Vordergrund zu stellen, mich auch anders aufzustellen. Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung auch in der Bevölkerung, wenn ich sowas mache. Also das ist, ich werde ja auch, ich sag mal so, durch die Idiothek jetzt auch anders wahrgenommen, als bevor ich das gemacht habe. Also die mediale Präferenz, beziehungsweise die mediale Aufmerksamkeit ist ja viel, viel höher geworden. ich werde ja auch wegen anderen Sachen jetzt auf einmal angeschrieben, die ich vorher mit, wo ich mit vorher mit nichts zu tun hatte. Also das ist halt das Spannende, dass man auch mit anderen Menschen dann in Kontakt kommt und dass man dann auch vielleicht auch Kooperationspartner bekommt für bestimmte Veranstaltungen und sonstiges, die man sonst vielleicht vorher gar nicht im Hinterkopf hatte, weil sie darauf aufmerksam werden, dass man auch so eine Art öffentliche Sprachrohr noch dazu hat. Mhm. Also das merke ich auch bei meiner Arbeit so. Und das ist so ein Faktor. Also ich würde es ja dann nicht machen, um jetzt die Ausleihen irgendwie nach oben zu kriegen, sondern einfach zu sagen, wir wollen damit uns als Bibliothek auch anders darstellen und auch uns sozusagen öffnen klingt immer doof, weil Bibliotheken sind ja offen, aber uns halt ein bisschen anders in den Vordergrund zu stellen, so in der Öffentlichkeit.
Ich würde auch sagen, also zwei wichtige Punkte würde ich sehen. Das eine ist tatsächlich sich zu zeigen.
Genau.
Ich habe ja, bevor ich anfing, also mit der ersten Episode vom BIPfunk, der Blogbeitrag, den ich da geschrieben habe als Ankündigung, da habe ich es ja noch versucht, auch ein bisschen deutlich zu machen. Bibliotheken werden immer, sie sind von außen nicht einsehbar. Keiner weiß so richtig, was machen die Menschen da eigentlich. Und es ist immer sehr nebulös. Da gehen zwar Menschen rein und raus, aber was da drin passiert, ich weiß es eigentlich überhaupt nicht. Und das kann man auflösen. Also ne, Bibliotheken haben die Möglichkeit, eben über Podcasts, auch über andere Formen über andere Medienformen können sie es natürlich auch, indem sie zeigen, was sie tun. Es ging auch über Video oder.
Ja, klar.
Ne? Mhm. Aber wir reden ja hier über das Podcasten. Das ist das eine. Und das andere, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt, also für mich wichtiger Punkt, der gerne unterschätzt wird, indem sie es tun, werden sie selbst medienkompetent. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich. Wir lernen mit Medien umgehen und uns in dieser Welt zurechtzufinden, ja nur indem wir es tun. Man kann es nicht in der Theorie lernen. Und
ganz genau.
Das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der unbedingt angesprochen werden muss, wenn wir darüber sprechen, was können Bibliotheken tun, zum Beispiel Podcasten, um sich zu zeigen, aber eben auch, um selbst ja medienkompetent oder noch medienkompetenter zu werden, als sie vielleicht sowieso schon sind.
Ja, man kann auch seine Fähigkeiten, die man dabei erlernt hat, auch in die eigene Arbeit integrieren. Mhm. Also dann mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Podcasting zu betreiben, Hörspiele zu produzieren. Also dass die Soft Skills, die man da erwirbt oder auch die Erkenntnisse, die man da dort erwirbt, die sind ja dann nicht, gehen ja nicht verloren, sondern man kann sie dann halt auch anders nutzen. Mhm. Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass man da wirklich auch selbstständig dann halt nicht unbedingt einen Medienpädagogen braucht, um halt einen kleinen Hörbeitrag zu machen, sondern man macht den einfach mit den Kindern und Jugendlichen selbst.
Richtig.
Ja? Mhm. Also das ist viel, 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 viel großartig einsetzbar. Also von daher ist das auch noch ein Argument dafür zu sagen, dass ich sowas mache, um halt auch meine Erkenntnisse sozusagen dazu für zu nutzen.
Ja, genau. Das sind die Grundlagen und darauf kann man natürlich auch aufbauen und neue Formate entwickeln und neue Ideen. Das sehe ich genauso. Also das meine ich, ne, wenn ich sage medienkompetent in dem Moment, wo ich die Technik beherrsche und weiß, was ich machen kann, zumindest in der Theorie, sind die Wege geebnet, um tatsächlich die Dinge auch zu tun. Von denen man immer denkt, klar. Oh, die anderen machen immer so tolle Sachen, warum machen wir das nicht? Naja, ihr müsst den ersten Schritt tun. Und Podcasten kann so ein erster Schritt sein. Das glaube ich auf jeden Fall.
Definitiv. Also das ist halt auch das Spannende. Also das macht auch Spaß. Wir beide machen es ja nicht, weil wir es irgendwie unter Druck machen, sondern weil wir Spaß dabei haben. Sonst würden es wir ja nicht machen.
So ist es, genau. Ja, ganz genau. Also mir geht es ja so, das hatte ich wohl, glaube ich, schon mal gesagt, während ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich einfach natürlich total viel gelernt. Ich kann jetzt mit dir über Studium lang sprechen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, logischerweise. Ne? Das kommt ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel. Also
muss nee, das stimmt. Man muss sich dann wirklich da ein bisschen mit befassen, aber das Ergebnis später, das macht dann halt auch richtig Spaß, dann halt auf diese Folgen zu produzieren. Und man will auch mal besser werden. Also die Folgen sollen ja immer auch besser klingen. Die ersten, kann ich auch sagen, die ersten Folgen werden nicht gut.
Ja.
Das ist meistens so. Die erste Folge wird schlecht. Das ist so. Es gibt entweder technische Probleme, es gibt irgendwas anderes, es gibt immer irgendwas, was am ersten Mal nicht richtig funktioniert. Aber das wird bei den nächsten Folgen dann auf Dauer besser. Das war bei mir im Radio genauso. Also man muss erstmal wirklich da reinkommen und dann, wenn man das ein bisschen länger gemacht hat, dann kommt auch diese Routine. Und dann ist das auch nicht mehr, Arbeit, sondern es ist richtig wirklich auch Spaß. Also das ist, das darf man einfach nicht vergessen.
Mir ging es ja auch so, meine erste Folge war ja, nun ja, die Tonqualität war, um es auf den Punkt zu bringen, unterirdisch. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt veröffentlichen soll. Und da habe ich gedacht, egal, ist meine erste Folge, das ist jetzt so.
Ja. Na, also versendet sich, sagt man beim Radio.
Genau, ja, und dass man noch lernt, wenn man gerade anfängt, das verstehen die Menschen ja auch. Das ist ja nicht so, dass alle sich dann hinstellen und sagen, oh, was hast du denn da gemacht? Also das gab es auch, aber die meisten Leute haben total positiv reagiert darauf. Und das ist vielleicht auch, was man den Leuten unbedingt mitgeben muss, dass wir das alle erst lernen müssen und uns ausprobieren müssen, gehört dazu. Also ich würde auch allen, die damit anfangen, raten, seid mutig. Macht es einfach.
Genau, und vor allem nicht so sehr auf die, vor allem bei den ersten Folgen, auf die Hörerzahlen achten. Um sich nicht, also man sollte nicht erwarten, dass man tausende von Leute erreicht. Das steigert sich auf Dauer. Wenn man, umso mehr Folgen man macht, umso höher wird auf Dauer auch die Hörerzahl. Man muss auch ein bisschen bekannt werden. Vor allem, weil man, wenn man das gleich veröffentlicht, dann, also die erste Folge ist man nicht gleich extrem bekannt. Das muss sich erstmal entwickeln. Genau. Auch durch Facebook, Twitter, Postings und auch, wie wir beide jetzt auch machen, zum Beispiel eine Crossover-Folge. Man sollte sich da auch in der Podcast-Welt auch vielleicht so ein paar Kontakte knüpfen, um halt auch ins Gespräch zu kommen. Und dann kommen sehr, sehr schnell dann halt auch die Abonnenten und die Hörer. Aber ich glaube, klar, man macht das für Menschen, die das auch anhören sollen. Aber man sollte sich jetzt nicht denken, dass man da jetzt tausende von Leute gleich am ersten Mal erreicht.
Nee. Ja. Genau, sowas muss sich entwickeln, das denke ich auch.
Genau. Und
das passiert ja auch. Also ich glaube, das können alle, die das schon mal gemacht haben, aus ihrer eigenen Erfahrung sagen. Das spricht sich irgendwann rum über, weiß ich nicht, Social Media, Mundpropaganda, wie auch immer.
Und sehr schnell teilweise. Teilweise bin ich da ein bisschen überrascht, wie schnell das teilweise geht, dass du dann auch irgendwelche Anfragen bekommst und dann die dann von dir irgendwas wollen und oder die über Podcasting irgendwas fragen und sonstiges. Also das ging jetzt relativ schnell. Wir haben jetzt erst zwei Folgen und es war bombastisch, wie die Nachfrage dann nach bestimmten Sachen war oder auch Feedback und Co. Also es war schon sehr, sehr obsolet, also sehr viel, sag ich mal. Also ja. Das hätte ich auch nicht erwartet.
Ja, aber ich find's toll.
Ja, na klar, ich definitiv.
Freu mich
also, ich hab lieber Feedback als gar kein Feedback.
Genau.
Also weil in luftleeren Raum zu produzieren ist schade. Das ist auch beim Radio immer so. Das war auch mal bei mir so. Du hast da stundenlang Sendungen gemacht, aber du hast nie irgendwie einen Murks gekriegt von einem Kommentar. Nichts. Nada. Das ist hier einfacher beim Podcasting. Das ist der einzige Unterschied, dass es da mehr Kommentare gibt als beim Radio machen selber.
Ja, das ist tatsächlich so. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber stimmt, beim Radio ist es, als ob du gegen eine Wand sprichst. Ne? So ein
genau.
Als wenn man ein Webinar macht. Das ist ja auch so. Dann weißt du zwar, in der Theorie sitzen da ganz viele Leute und gucken dir zu bei dem, was du da machst. Aber weil es häufig ja gar kein direktes Feedback gibt, ist es ein bisschen auch so, als ob man gegen eine Wand spricht.
Ja, ja. Und das Problem war auch immer, du wusstest halt auch nicht, wie viele Leute eingeschaltet haben. Du weißt halt nicht, wie viele Leute einschalten und kann sein, dass dir einer zuhört oder gar keiner zuhört. Oder 100 oder 500 zuhören. Das weißt du halt einfach nicht.
Ja.
Aber das ist auch nicht schlimm. Man muss damit halt umgehen können und das ist beim Podcasting Gott sei Dank nicht so. Das stimmt. Weißt du, dass du hast Hörerzahlen, du hast halt auch du hast dann teilweise auch Feedback, wenn du nach Feedback aufrufst oder so. Also da kommt dann halt auch was zurück. Mhm. Oder du kriegst eine E-Mail. Ich habe bei der ersten Folge eine sehr, sehr lange E-Mail bekommen. Von einer Kollegin aus einer anderen Bibliothek. Und sehr, sehr super, super geschrieben und so. Ich war gerührt, wie lang der Text auch war. Mhm. Und wie sie sich da Zeit genommen hat, um unsere ganze erste Folge sozusagen auseinanderzunehmen im positiven Sinne. Mhm. Und das ist etwas, was deswegen machst du das ja auch, um diesen Feedback und diese Kommentare auch wieder zu bekommen. Klar, nicht bei jeder Folge würden jetzt extrem viele Kommentare kommen, aber dass du so ein bisschen von den Leuten weißt, wie sie auf diese Folgen und dieses Format, was du machst, da reagieren.
Ja, genau. Finde ich auch. Also das ist ein total schöner Effekt dabei, dass sich Leute melden, mit denen du vorher vielleicht noch nie was zu tun gehabt hast, die sagen, boah, fand ich super oder keine Ahnung, da könntest du noch Dinge anders machen. Das passiert ja durchaus auch. Aber alles in allem ist es total positiv. Das empfinde ich auch so. Ganz, ganz schöner Effekt dabei.
Stimmt. Also ich bin auch froh, dass ich es mache und es macht halt, wie gesagt, Spaß und ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen dann werden.
Ja, genau. Das geht ja dann immer weiter. Jedes Mal, wenn eine Folge fertig produziert ist, also bei mir
ist eigentlich schon die nächste Folge, die nach der Folge schon vor der Folge.
Ja, genau. Das ist bei mir auch so. Also, dass ich immer schon ziemlich genau weiß, was ich machen möchte und eigentlich immer nur gucken muss, wie ich das zeitlich hinbekomme.
Also, ich weiß jetzt noch gar nicht, was wir jetzt in der nächsten Folge machen werden. Das ist noch nicht ganz raus, weil Lukas ist auch gerade im Urlaub, aber... Wir haben halt so eine Liste jetzt zusammengestellt, wir gucken mal und wir haben auch so Ideen, wen wir einladen können und so. Aber das machen wir mal Folge zu Folge, dass wir gucken, welche Themen wir besprechen. Mhm. Weil das ist ja auch so vielfältig ist in der Medienpädagogik. Von daher, man kann ja auch über fast alles reden. Also es ist auch über Podcasts, was wir jetzt ja gerade machen oder andere Dinge. Also es ist, wie gesagt, so vielfältig, dass wir mal gucken wollen. Also ich denke, in den nächsten Folgen wird auf Dauer auch eine Folge über den Berufsverband der Medienpädagoginnen, weil ich auch so das Gefühl habe, dass Bibliotheken, die den auch nicht kennen zum Beispiel, also wo sie wenig kennen und noch nie gehört haben, das wollen wir mal machen und halt auch mal gucken, ob wir ja mal generell mal gucken, wen wir so ins Gespräch kommen können, um halt auch über medienpädagogische Arbeit in Bibliotheken zu sprechen. Das ist nicht ganz einfach, die Gesprächspartner zu finden, weil die sehr, sehr verstreut sind oder teilweise nicht bekannt sind. Ich muss sehr, sehr gucken, wo die Leute existieren. Aber das wird wohl wahrscheinlich unser nächstes Themenfeld so sein, dass wir so ein bisschen mehr auch die Kolleginnen und Kollegen einladen, die in Bibliotheken arbeiten und halt auch Bibliothekarinnen, die natürlich auch medienpädagogische Arbeit machen, die wollen wir auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, weil die kommen auch immer so ein bisschen zu kurz.
Das stimmt. Ich glaube, während du das gerade erzählt hast, was mir spontan dazu eingefallen ist, was mich, glaube ich, total interessieren würde, wäre, wenn ihr mal eine Folge oder vielleicht sogar mehrere macht, wo Kolleginnen und Kollegen euch Fragen stellen können zu medienpädagogischer Arbeit in Bibliotheken.
Du meinst damit Hörer aufrufen und dass wir dann vielleicht auch Sprachnachrichten bekommen? Also das wäre durchaus denkbar.
Ja,
Finde ich spannend, ja.
Oder einzelne, ein, zwei Leute podcasten tatsächlich dazu mit euch und sagen, wir haben uns hier ein paar Fragen überlegt, die wir immer schon mal irgendwelchen Medienpädagogen stellen wollten. Das ist so eine spontane Idee, aber ich glaube, das fände ich spannend.
Ja, das ist definitiv spannend. Ich weiß, dass es gibt einen Medialie-Podcast, das ist ja dieser Medienkompetenz-Podcast, wo zwei Medienpädagoginnen, also zwei Kolleginnen, eine davon ist auch in der Bibliothek, lustigerweise, in Ulm, glaube ich. Und die machen das halt, die haben das letzte Mal gemacht, die haben halt erzählt, was Studierende im medienpädagogischen Bereich so machen, also beziehungsweise was sie so machen könnten in dem Bereich. Und die haben dann Fragen von Studierenden beantwortet. Aber das wäre echt eine Überlegung wert. Ja, das könnte man mal machen. Fänd ich ganz spannend. Vielleicht wirklich so mit Höreraufruf, dass man dann so Sprachnachrichten irgendwie uns schicken kann und dass wir dann versuchen, Fragen zu beantworten. Und vielleicht auch ein, zwei Gäste noch dazu haben, die vielleicht da aktiv sind. Das ist, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist halt ein Riesenthema. Also wenn ich dir das erzähle, dann ist es wie Eulen nach Athen tragen. Natürlich, Medienpädagogik ist mittlerweile ja wirklich ein Riesenthema. Und ich glaube, dass immer noch in ganz vielen Bibliotheken Leute arbeiten, die nicht so richtig wissen, warum sollten wir das machen? Warum sollten wir selbst medienpädagogisch arbeiten oder gar jemanden einstellen?
Einstellen.
Ne? Ja, genau.
Ja, das ist ein Thema. Also ich glaube, das liegt doch eher da, also nicht eher daran, das Problem ist, dass wir da noch so nicht nur Unverständnis haben, sondern so eine Unkenntnis, wie du ja schon gesagt hast, eine Unkenntnis darüber haben, was das eigentlich bedeutet, wenn ich einen Medienpädagogen oder eine Medienpädagogin, wie auch immer, in die Bibliothek hole. Was soll denn der überhaupt machen? Mhm. Also welche Aufgaben soll der übernehmen? Ich verfolge ja so ein bisschen die Stellenbeschreibungen, was das angeht. Und die Stellenbeschreibungen sind teilweise, also ich sag mal nett ausgedrückt, nicht arbeitbar für eine Medienpädagogin oder eine Medienpädagogin. Weil sie halt Sachen verlangen, die man im Studium nicht macht. Also ich nicht im Studium gemacht habe. Also vor allem bibliothekarische Dienstleistungen, die ich dann machen soll. Wo ich mir dann denke, wie soll das funktionieren? Soll ich mich jetzt noch als Bibliothekar sozusagen weiter schulen? Oder wie soll das funktionieren? Soll ich einen Bachelorstudien oder Masterstudien noch oben drauf machen? Also das ist gerade so ein Problem, was wir haben. Es gibt natürlich Stellen im Bibliothekswesen, die halt nur reine medienpädagogische Stellen sind. Die gibt es. Also ich habe eine davon. Ich kenne auch andere, die so eine haben. Aber es gibt da wenig, die das so rein ausgeschrieben haben, weil man halt versucht, irgendwie den normalen Ablauf der Bibliothek irgendwie noch aufrecht zu erhalten, um halt diese Aufgabe noch mitzumachen. Mhm. Und das macht es teilweise wirklich sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen Weg zu finden, das vernünftig zu gestalten. Also ich muss leider sagen, ich hab mit mehreren Leuten Kontakt und ich weiß auch, dass einer gekündigt hat, weil er da Probleme hatte mit der bibliothekarischen Arbeit. Mhm. Also das ist ein Faktor, den die Bibliothek genau überlegen muss. Warum möchte ich eine Medienpädagogin, eine Medienpädagogin haben? Was soll der machen? Macht es denn überhaupt Sinn, dass der Informationsdienst oder Thekendienst und sonst was auch immer macht? Mhm. Das ist natürlich nicht einfach. Ich weiß, dass es auch teilweise an Verwaltung selbst liegt, die das dann ausschreiben natürlich und dass die Bibliotheksleitung es nicht immer leicht hat, dass eine Stelle umgewandelt wird. Das weiß ich selbst. Aber irgendwie muss man auf Dauer hinbekommen, dass das auch arbeitbar ist für alle für die Berufsgruppe. Und das sehe ich derzeit irgendwie nicht richtig. Mhm. Und ich glaube, da muss noch eine andere Mentalität her. Vielleicht auch von Leuten, die meinen, oder ich kann ja so sagen, ich bin ja gerade dabei, eine Fachgruppe zu gründen in der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, also der Fachverband für Medienpädagogik und den Berufsverband für Medienpädagogik. Und weil wir halt gemerkt haben, dass da so ein paar Sachen nicht so laufen, wie sie teilweise laufen sollten. Also unter anderem mit den Ausschreibungen, wo wir dann denken, was soll ich da jetzt da machen? Was soll ich da machen? Und wir versuchen uns gerade halt da zusammenzufinden. Und wir werden beim GMK-Forum dann auch, also sozusagen der Bibliothekarstag für Medienpädagoginnen, wenn man das so nennen will, wo wir dann auch mal erst den ersten Workshop machen werden und dann wollen wir dort unsere Fachgruppe gründen. Und ich denke, da wird es dann sehr, sehr spannend, wie dann der Austausch passiert. Mhm. Und dass da auch unter den Berufsverbänden, auch im Bibliothekswesen oder beziehungsweise im bibliothekarischen Bereich, da auch nochmal eine Schnittstelle zusammengefunden werden muss, um dann halt miteinander zu arbeiten. Das existiert gerade überhaupt noch nicht.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt noch ein weiter Weg zu gehen. Das kann ich mir
vorstellen. Ja, das ist ein sehr weiter Weg. Ja. Sehr weiter Weg. Wir wollen aber diesen Weg beschreiten, weil wir glauben, dass das Sinn macht. Mhm. Weil wir wirklich merken, dass es da halt unterschiedliche Auslegungen gibt. Und da macht es Bibliothekspädagogik, was ja auch noch in einem Raum steht, bei vielen Bibliotheken als Begriff noch in den Raum steht, auch nicht einfacher, weil der halt nicht gut definiert ist. Also ich kann ja mal nur ganz kurz, Medienpädagogik ist Teil der Erziehungswissenschaft. Also es geht da wirklich um pädagogische Grundbegriffe und so weiter. Bibliothekspädagogik
gibt's nicht.
Ja, das ist eine institutionelle Pädagogik, die dort nicht richtig definiert ist. Also zumindest, was ich so gelesen habe bisher und auch in den ganzen Fachartikeln, die ich jetzt in den letzten Monaten gelesen habe. Und wir müssen, also die Bibliothek, glaube ich, muss selbst erstmal wissen, was das eigentlich ist,
ja.
Bevor wir dann gucken, wie Medienpädagogik dann in die Bibliothek vernünftig integriert werden kann. Es funktioniert in vielen Bibliotheken schon, aber nicht in allen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das auf Dauer in den nächsten Jahren noch verändern. Weil wir werden, also die Medienpädagoginnen werden mehr.
Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja auch daran, dass immer mehr Stellen ausgeschrieben werden.
Oh ja, sehr viele.
Ja, aber mit der Problematik, die du da schon beschrieben hast, dass es häufig so vermischte Stellen sind, dass zwar das gar nicht so richtig klar ist, wird überhaupt ein Medienpädagoge oder eine Bibliothekarin gesucht. Also, na, sondern häufig ist es so, dass man irgendwie alles können soll dann. Und
ja, eierlegende Wollmilchsau genau, soll man sein, aber es ist unmöglich.
Natürlich ist es unmöglich. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Studiengänge, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Und insofern finde ich den Anspruch auch ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Das ist ein bisschen, als wenn man, keine Ahnung, auf dem Bau sagt, naja, du bist zwar Maler, aber natürlich kannst du auch mal eben die Mauer hochziehen.
Also, ja, genau, ne? genau. Und das ist, ich weiß auch nicht, warum, woher das kommt. Also ich habe auch das Gefühl, dass einige Stadtverwaltungen, die Verwaltungen generell dann die Stellenbeschreibungen von anderen Bibliotheken abschreiben, weil die fast teilweise 1:1 sind. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wo die Idee herkommt, das so rauszuschreiben. Also ich würde mich als studierter Medienpädagoge nicht auf die Idee kommen, mich auf so eine Hybridstelle, also nenne ich es auch gerne, auf so eine Hybridstelle zu bewerben. Weil ich mir denke, ich soll dann halt wirklich Lektoratsarbeit machen und Informationsdienste und Co. und dann auch Beratungen machen und so. Ich so, ja, wie denn, wenn ich das nicht studiert habe?
Genau.
Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also klar, ich kann eine Bibliothekseinführung, da kann man sich auch drüber streiten, ob ich das mache oder nicht. Mhm. Mache ich übrigens derzeit nicht. Ich mache zwar, ich unterstütze bei Bibliothekseinführungen, aber ich mache jetzt keine eigenen Bibliothekseinführungen. Aber das ist halt auch so eine Diskussionsgrundlage, die man auch noch führen muss. Also ich glaube, wir müssen erstmal definieren, was soll ein Medienpädagoge oder Medienpädagogin in der Bibliothek überhaupt machen. Ja. Ich glaube, das ist noch gar nicht so, da gibt es auch keinen Konsens in der Bibliothekswelt und den müssen wir irgendwie hinkriegen. Was soll die oder derjenige überhaupt wirklich machen? Was soll der übernehmen? Was soll der machen? Vielleicht ist irgendwie ein Standard kreieren dafür, weil so macht das auf Dauer keinen Sinn und dann wird es auf Dauer auch echt Probleme geben, Menschen zu kriegen. Erstens ist ja nicht nur für Medienpädagogen ein Problem, sondern auch für Bibliothekarinnen ein Problem.
Genau.
Also die das dann gucken müssen, wie kriege ich das jetzt drauf, weil die haben das ja auch nicht im Studium. Also da kommen wir in den gleichen Kreislauf rein wie bei uns. Also es unterscheidet sich nicht. Nur die Bibliothekswelt muss irgendwie hinkriegen, dass man da einen Standard hinbekommt. Was soll die oder derjenige machen?
Ja, so. Genau. Also ich glaube, es ist so, wie es im Moment ist, tatsächlich für viele sehr frustrierend.
Ja, ja, also nicht nur für uns, sondern auch, ja klar, für die Menschen, die Informationswissenschaften oder Bibliothekswissenschaften studieren. Ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach, da jetzt einen Job anzunehmen und dann zu sehen, was soll ich da machen?
Ja.
Ich soll medienpädagogische Veranstaltungen machen, aber wie denn? Ich habe das auch noch nie gemacht. Also das macht irgendwie gerade gar keinen Sinn.
Genau. Ja, was gibt es noch, was wir vielleicht zum Podcasten und oder Medienpädagogen und Pädagogik den Leuten unbedingt noch mit auf den Weg geben müssen oder wollen?
Also ich bin da auch Teil des Netzwerks Netzwerk Bibliothek Medienbildung vom Deutschen Bibliotheksverband. Da kann man sich natürlich informieren, wenn man das will. Wir werden da auf Dauer noch ein paar mehr Materialien haben. Ich werde im August auch einen Vortrag dort halten, ein Webinar geben zur Arbeit mit außerschulischen, nicht außerschulischen, sondern mit Kooperationspartnern, so mit Kooperationspartnern, die in der Medienbildung aktiv sind.
Ja.
Um einfach mal zu zeigen, wen gibt es dort überhaupt, wer macht dann überhaupt da was. Das wird es geben. Es gibt ja schon einen Vortrag dort online, den man sich angucken kann, über Grundbegriffe der Medienpädagogik und Medienbildung. Und das wäre eine Option, dass man sich das mal angucken kann. Wer sich natürlich mit Medienpädagogik noch weiter beschäftigen will, der sollte sich unbedingt mal den Medienpädagogik-Praxis-Blog mal ansehen.
Genau.
Kann ich sehr empfehlen. Es gibt dann nächstes Jahr auch, glaube ich, einen Online-Barcamp, Medienpädagogik-Praxis-Barcamp, genau, wo man dann halt auch nochmal mit Medienpädagoginnen sich austauschen kann. Ich werde auch da sein in der Online-Runde. Ich habe auch schon gesehen, es gibt noch einige Bibliotheksmitarbeiterinnen auch schon angemeldet. Finde ich ganz spannend. Mal gucken, wie das wird. Und aber generell sich halt mal auf Veranstaltungen, also Barcamps vor allem, weil ich glaube, Barcamps sind, glaube ich, eine spannende Geschichte, um halt auch mal sehr, sehr einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Auch nicht nur im medienpädagogischen Bereich, sondern generell. Und da, ja. Das wäre so noch nur so eine Geschichte. Ja.
Stimmt. Das würde ich gerne auch nochmal unterstreichen. Also macht mehr Barcamps. Das ist, finde ich, auch das optimale Format, um sich genau über solche Themen zu informieren und sich über die Fragen auszutauschen, die einem selber unter den Nägeln brennen.
Mhm, genau.
Also, ne, das hat man ja beim Bibliothekartag eher nicht. Das Format bietet einfach die Möglichkeiten gar nicht, einfach sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte aber gerne mal wissen, wie ist eigentlich dies oder jenes? Wer von euch möchte sich mit mir darüber unterhalten oder wer kann seine eigene Erfahrung dabei steuern? Dafür sind Barcamps einfach ideal. Ja. Da würde ich unbedingt nochmal eine Lanze brechen für das Format. Also.
Es war am Anfang ein bisschen komisch vielleicht. Ich hab auch jetzt ein paar mitgemacht. Vielleicht ist das ein komisches Gefühl, da nicht zu wissen, was da passiert. Aber im Endeffekt ist das sehr gewinnbringend, sich mit anderen Expertisen sozusagen auszutauschen. Und für mich ist das jetzt so ein Format geworden, wo ich gerne mitmache, weil ich weiß, da kommt immer hinten was bei raus.
Ja.
Also du.
Ja. Würde ich auch blind unterschreiben. Ich habe das überhaupt noch nie anders erlebt, als dass ich da rausgegangen bin und dachte, cool, ich nehme wirklich richtig was mit.
Genau.
Ja. Okay. Wir haben fast eine Stunde miteinander geredet. Das war total kurzweilig und auch für mich natürlich lehrreich. ich habe einfach selbst überhaupt keine Erfahrung mit Medienpädagogik in Bibliotheken. Das hat mich nie tangiert, das Thema. Aber ich verfolge es natürlich jetzt auch. Also man kann ihm ja gar nicht entgehen, weil es so präsent ist gerade. Und ich finde total spannend, die Diskussionen, die daraus entstehen und auch die Probleme, die sich ergeben, was wir gerade angesprochen haben. Ne? Die Frage, wie werden die Stellen ausgeschrieben?
Ja, wie werden die Stellen ausgeschrieben?
Wer soll sich darauf bewerben und was passiert dann tatsächlich auch, wenn die Leute dann, also möglichst hoffentlich geeignete Leute in den Bibliotheken vor Ort sind, machen sie dann auch wirklich nur medienpädagogische Arbeit oder werden sie, ich sag's mal etwas despektierlich, verheizt?
Ja, das ist die Angst, die ich habe, aber mal gucken. Ich hoffe, dass das nicht so überall passiert. Ich meine, die Stellen, lustigerweise werden die Stellenausschreibungen ein bisschen besser, als seitdem ich so ein bisschen auch so diese Stellenausschreibung kritisiere, aber es sind trotzdem noch Sachen, wo ich sage, nee, das könnt ihr vergessen, wer will sich darauf bewerben. Aber wir gucken mal. Ich denke mal, es ist ein Lernprozess, den wir jetzt noch in den nächsten Jahren haben werden, bis wir dahin kommen.
Ja, ich wünsche dir Durchhaltevermögen dabei. Und
danke.
Natürlich ganz viel Erfolg, selbstverständlich. Danke. Und ich glaube, wir bleiben sowieso mindestens via Social Media in Kontakt. Ich werde das verfolgen. Und erstmal sage ich danke für das Gespräch. Das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Und kann ich auch?
Ja, vielleicht irgendwann mal wieder.
Ja, gerne.
Alles klar. Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.